ARD.
Der Hamburger SV ist zurück in der ersten Fußball-Bundesliga. Was 7 Trainern vor ihm nicht gelungen ist, hat Merlin Polzin endlich geschafft.
Wir sind da, wo wir hinwollen. Wir haben alles gegeben. Wir haben so viel harte Arbeit reingesteckt. Die Mannschaft, der Staff, die Trainer. Und wir haben es gemacht genau für diesen Moment, für die Leute und für alle HSVer. Und wir sind wieder da.
In der ersten Liga sind Bochum und Kiel abgestiegen. Die Fans haben ihre Mannschaften aber trotzdem gefeiert. Und das hat Bochum-Legende Anthony Lucia sehr beeindruckt.
Das ist aber Wahnsinn. Diese letzten Minuten, Ende des Spiels, trotzdem 4-1, dass die uns so feiern, das habe ich noch nie irgendwo gesehen. Das ist einfach fantastisch, dass sie da gemacht haben.
Und beim FC Bayern hat sich Thomas Müller in seinem letzten Heimspiel verabschiedet, und zwar mit seinem 33. Titel mit den Münchnern.
Wir haben alle gewusst, dass der Moment kommen wird. Ich habe es auch gewusst. Und ich bin sehr glücklich drüber, dass wir diese Schale wieder in München haben!
Ja, das alles und noch sehr viel mehr besprechen wir jetzt im Sportschau-Bundesliga-Update. Seid gegrüßt, herzlich willkommen, danke fürs Einschalten bei der frischen Folge Bundesliga-Update. An meiner Seite ist Anne Hilt.
Hi.
Hallo Anne, mein Name ist Tobi Schäfer und es war das Wochenende, Anne, der großen Emotionen. Ganz viele Tränen haben wir gesehen und wir wollen natürlich heute in der Folge auch nochmal ganz viel davon hören und auch sehen. Heute lohnt es sich sehr, dass wir auch ein Videopodcast sind. Da könnt ihr wirklich nochmal alles genau angucken, was am Wochenende los war. Wir beginnen damit, wo es den größten Rausch gab am Wochenende. Da sind wir uns einig, das war in Hamburg wahrscheinlich.
Meinst du, in Hamburg wurde härter gefeiert als in München, wo Thomas Müller die Drachen steigen lassen wollte?
Ich glaube, in Hamburg war ja auch noch Hafengeburtstag.
Sie haben auf jeden Fall später angefangen. Vielleicht haben sie dann auch länger durchgehalten.
Ja, und hatten auch... sagen wir mal, länger nichts zu feiern als die Bayern.
Das absolut.
Und deswegen gucken wir nochmal auf den Samstagabend nach Hamburg. Hier nochmal die Schlusssekunden vom Spiel gegen den SSV Ulm.
Gleich wollen sie, wenn der Schiedsrichter diese Partie beendet, so schnell es geht auf den Rasenrennen. Sie wollen so schnell es geht ihren Helden, ihren Spielern, ihren Aufstiegshelden gratulieren. Jetzt ist das Spiel aus. Jetzt rennen alle auf den Rasen. Der HSV ist wieder da. Der HSV steigt 7 Jahre nach dem Abstieg in die Fußball-Bundesliga auf. Ich würde gerne beschreiben, was die Spieler gerade machen. Ich kann niemanden mehr sehen, weil immer mehr Fans auf dem Rasen laufen.
Ja, sie haben es geschafft, Anne. Nach 7 Jahren ist der HSV zurück, nachdem auch du zwischenzeitlich nicht daran geglaubt hast in dieser Saison.
In diesem Spiel auch nicht, ne? Also Ulm ist ja erstmal in Führung gegangen und der Knackpunkt war ja im Prinzip dann nach dem 1:1 der verschossene Elfmeter der Ulmer. Danach war Hamburg halt besser. Aber so in den Anfangsphasen hatte ich schon das Gefühl, dass auch der HSV diesen Druck noch gespürt hat, weil sie es halt ja auch gerne in dem letzten Heimspiel der Saison machen wollten und diesen 60.000, die da im Volkspark waren, eben dieses Feiererlebnis geben wollten. Und ja, ich bin so ein bisschen zwiegespalten, was die Szenen danach angeht, weil ich kann das absolut verstehen, dass die Sehnsucht so groß war und dass alle auf diesen Platz gestürmt sind. Mir tat es aber wahnsinnig leid für die Mannschaft,
ja,
weil die gar keine Chance hatten, irgendwie mal kurz den Moment zusammen zu genießen, sondern die Kameras haben irgendwie Heuer Fernandes die meiste Zeit eingefangen, weil man ihn halt noch ganz gut erkannt hat am Torwarttrikot, und der wurde rumgeschoben, es wurde immer enger. Du hattest das Gefühl, niemand weiß, wo die Mitspieler sind. Und halt auch die Ulmer in diesem Chaos dann sich aus der Liga verabschieden zu müssen. Da wäre es schön gewesen, wenn die Fans halt noch ein paar Minuten gewartet hätten. Aber ich kann es natürlich verstehen.
Es ist tatsächlich auch ein bisschen was passiert. Gab, glaube ich, 20 Schwerverletzte. Da sind wohl welche von der Tribüne runtergesprungen. Es gab Rangeleien und für mich wirkte das auch ein bisschen unorganisiert. Mhm. Normalerweise sorgst du dafür, dass du so einen kleinen Korridor freilässt, wo die Mannschaft sich auch sammeln kann.
Genau.
Gegen Platzsturm habe ich nichts. Aber Stefan Kunz hat es ja auch gesagt, das war ja auch so, dass 7 Jahre lang irgendwie in der Champagnerflasche geschüttelt wurde und jetzt ist der Korken halt raus. Also die Emotionen konnte man offenbar nur schwer einfangen beim HSV, und sie sind ja auch ein verdienter Aufsteiger, da müssen wir ja nicht drum rumreden, oder? Also am Ende des Tages, sie haben wirklich eine bessere Saison gespielt als viele Jahre davor.
Das stimmt, man muss jetzt halt gucken, sie haben noch nicht mal 60 Punkte. Also es gab auch schon Mannschaften, die mit deutlich mehr nicht aufgestiegen sind. Sie profitieren halt davon, dass die Konkurrenz nicht stärker ist. Und wenn du dann am Ende oben stehst und einen Spieltag vor Schluss schon als Aufsteiger feststehst, dann hast du es auch verdient.
Ja, und jetzt auch in diesen entscheidenden Spielen die Nerven behältst und dann doch so deutlich und klar gewinnst. Und sie haben einfach auch das Toreschießen dann irgendwann gekonnt. Ne? Sie haben so viele Tore geschossen, wie zuletzt in der Meistersaison 82-83. Und klar, du hast recht, die haben natürlich auch ein bisschen davon profitiert, dass jetzt von hinten nicht so wahnsinnig viel Druck kam. Aber
obwohl sie dem ja standgehalten haben. Also am Samstag war es ja schon so, dass nachmittags alle Teams dahinter gewonnen haben. Köln ja am Freitag auch gewonnen hat. Und dadurch hätte Hamburg ja noch komplett aus den Aufstiegsrängen rausfallen können. Dem Druck haben sie halt standgehalten.
Aber wir sind, glaube ich, alle froh. Ich kann rückblickend betrachtend eigentlich auch gar nicht verstehen, dass es mal so Häme gab, dass der HSV immer so knapp gescheitert ist. Dieser Verein muss einfach in die Bundesliga, weil er einfach so eine große Wucht hat. Und das haben wir am Samstagabend ja gesehen. Herzlichen Glückwunsch auch an die Frauen des Hamburger Sportvereins. Sie sind nämlich einen Tag später auch in die Bundesliga aufgestiegen. Ich weiß gar nicht, ob es das schon mal gegeben hat, dass Männer und Frauen...
So ein Doppelaufstieg. Kann ich mir jetzt kaum vorstellen, weil wenn du dir dann anguckst, wer bei den Frauenteams sonst so erfolgreich ist, das sind ja dann etablierte Teams.
Die HSV-Frauen gehen hoch, genauso wie die Frauen von Union Berlin und vom 1. FC Nürnberg. Das stand schon vorher fest. Ja, und du hast es angesprochen, auf der anderen Seite war der SSV Ulm, die armen Ulmer, die sich das alles mit angucken mussten und die dann ja abgestiegen sind. Regensburg stand vorher schon als Absteiger fest, aber auch da muss man einfach sagen, das ist jetzt kein ganz großes Drama. Also Ulm ist halt einfach als Aufsteiger furios in dieser Liga gelandet und dann hast du es schwer.
Ja, absolut. Also das ist ja einfach dieses Ding, dass du eigentlich noch gar nicht so weit warst. Also du hast im Prinzip eine Klasse übersprungen und musstest dich dann halt mit anderen Teams messen.
Ja.
Ich finde es schade für die Ulmer. Ich kann mir aber vorstellen, dass die auch ganz schnell wieder zurückkommen. Weil dieses Team hat ja in der kompletten Zweitligasaison, jetzt bis auf das HSV-Spiel, aber ansonsten waren das immer knappe Niederlagen. Die waren immer nah dran. Auch bei den Unentschieden waren sie nah dran, die Spiele auch zu gewinnen.
Mhm.
Dann ist es natürlich schade, ich finde es dann auch schade, dass du dich nicht bei deinen Fans noch irgendwie bedanken konntest, dass die den weiten Weg aus Ulm nach Hamburg mitgemacht haben und ja auch ein ordentliches Spiel von ihrer Mannschaft gesehen haben. Da waren dann halt auch individuelle Fehler dabei, die zu den Hamburger Toren geführt haben. Aber du hast ja noch ein Heimspiel jetzt ganz zum Schluss und dann kannst du dich auch noch gebührend verabschieden.
Das heißt, in der zweiten Liga, wenn wir da kurz nach unten gucken, geht es eigentlich auch nur noch darum, wer muss in die Relegation? In Frage kommen Fürth, Münster oder Braunschweig, Schalke. Rein rechnerisch wäre das auch noch eine Möglichkeit, aber wegen der Tordifferenz sind sie eigentlich gerettet. Ne? Da kann nichts mehr passieren.
Also da hast du dann halt auch noch genug Teams zwischen dir und dem Relegationsplatz.
Was schätzt du, wer wird's? Es läuft schon auf Braunschweig hinaus, weil Münster auf einmal total durchstartet.
Ja, absolut. Bei Braunschweig tut es mir halt echt ein bisschen leid, weil die ja auch richtig gut unterwegs waren. Die waren jetzt, glaube ich, auch vor dem Elversberg-Spiel 6 Spiele ungeschlagen. Und dann stehst du trotzdem am Ende auf dem Relegationsplatz, weil halt die Konkurrenz mitmarschiert. Ich könnte mir dann vielleicht auch Fürth vorstellen, weil Fürth jetzt die vergangenen Wochen, da ist halt komplett die Luft raus.
Ja.
Und auch ein Trainerwechsel.
Weil die vielleicht am wenigsten damit gerechnet haben, dass sie am Ende der Saison da stehen, wo sie jetzt stehen.
Ich glaube, die haben sich eher oben gesehen.
Ja, wir können ja am Donnerstag in der nächsten Folge mal ein bisschen auf dieses spannende Rennen um die Relegation in der zweiten Liga noch schauen. Neu in der zweiten Liga in der kommenden Saison übrigens, herzlichen Glückwunsch, Dynamo Dresden und Arminia Bielefeld haben den Aufstieg klargemacht aus der dritten Liga. Also zwei Traditionsvereine sehen wir da wieder.
Und sehr laute Stadien.
Ja, da kann man sich auf jeden Fall drauf freuen. Vielleicht ja auch ein DFB-Pokalsieger dann in der zweiten Liga mit Bielefeld. Gucken wir nochmal kurz auf den Aufstieg. Du hast Köln eben schon einmal angesprochen. Köln aktuell eben auf Platz 2, hat auch noch alles in der eigenen Hand durch diesen Last-Minute-Sieg am Freitag in Nürnberg.
Die Klubberer haben den Ball auf der linken Seite. Willertsen spielt zurück auf einen, wie ich finde, schon fast sehr gut. Kukuczka jetzt mit dem Fehler. Lemperle mit dem Ballgewinn. Gibt weiter in die Mitte. Tor für die Kölner. Tor der Lucky Punch.
Ja, Florian Kainz mit dem Doppelpack. Der FC siegt 2-1 in Nürnberg. Können wir hier von einem Friedhelm-Funkel-Effekt sprechen?
Ich dachte zuerst so, ach guck mal, jetzt kann nicht mal mehr der Friedhelm Funkel den Kölnern helfen, weil die eben hinten lagen, aber vielleicht ja. Und ich glaube, dadurch, dass sie das Spiel gewonnen haben, wird es jetzt dann auch tatsächlich was mit dem Aufstieg, weil du eben diese Euphorie jetzt mitnehmen kannst.
Du meinst, wie man es gewonnen hat, auch so spät? Ist immer wertvoller, als wenn du schon früh 3-0 führst und das nach Hause schaukelst, finde ich.
Ja, also dass sie es überhaupt gewonnen haben und auch eben dieser Moment. Und da habe ich eine Nachricht von unserem Kollegen Jens Weilbrot bekommen am Freitag. Der hat geschrieben, wer hat letzte Woche nochmal Florian Kainz als Leidtragenden von Strubers Taktik genannt? Ich habe gesagt, ich kenne die Antwort nicht.
Ja, Friedhelm Funkel, sage ich nur. Der hatte alles richtig gemacht, offenbar. Und jetzt kommt es natürlich wirklich auch in der zweiten Liga oben zu einem großen Finale am kommenden Sonntag. Da übrigens schon mal der Hinweis, der letzte Spieltag in der zweiten Liga. Alle Spiele gleichzeitig um 15.30 Uhr, aber am Sonntag. Unter anderem Köln gegen den ersten FC Kaiserslautern.
Das ist so krass.
Der FCK 2-1 gegen Darmstadt gewonnen. Köln braucht einen Punkt, um sicher aufzusteigen. Es gab für dieses Spiel 300.000 Ticketanfragen.
Ich habe sogar was von 400.000 gelesen, wenn du dann die 100.000 von Kaiserslautern noch mitrechnest. Also da hättest du noch mehrere Stadien drumherum bauen können, in denen dann auch gespielt würde.
Das ist wirklich Wahnsinn. Ja. Aber was glaubst du, macht's Köln?
Ich glaube, es macht Köln, weil das war eben so wichtig, dass du nicht nur den Punkt mitnimmst, sondern diesen Sieg feierst. Und ja, du hast es ja auch schon gesagt, du musst eigentlich nur einen Friedhelm Funkel da an die Seitenlinie stellen und schon funktioniert wieder alles. Ja.
Und dann stellt sich dann auch da noch die Frage, wer kommt dann hinter Köln, wenn sie es packen in die Relegation? Auch da sehr spannend noch. Also grundsätzlich drei Mannschaften können noch Zweiter werden. Ne? Also hinter Köln sind Elversberg und Paderborn, die haben beide 55 Punkte. Und dann haben wir auf Platz 5 Fortuna Düsseldorf mit 53 und auf 6 eben Lautern mit 53 Punkten. Das heißt, drei Mannschaften können auch Zweiter werden, fünf Mannschaften können auch Dritter werden. Also unspannend geht anders.
Ja, ich habe eigentlich damit gerechnet, dass es nicht mehr ganz so viele im Saisonendspurt sind, dass sich so nach und nach die Teams verabschieden. Aber
eigentlich nur Magdeburg und Karlsruhe rausgefallen.
Jetzt. Ja, und das ist, glaube ich, halt auch so das Ding, weil eben die Teams vorne gar nicht alle immer souverän waren. Also jetzt an diesem Wochenende schon, aber davor oft ja auch nicht.
Auf das Finale wollen wir auch dann in der nächsten Folge genauer gucken. Ich sage aber schon mal die Spiele. Also Köln-Lautern, Elversberg spielt beim FC Schalke, Paderborn in Karlsruhe, Düsseldorf in Magdeburg. Ja, und eben dann Lautern in Köln. Wahnsinn. So, jetzt aber. Jetzt gucken wir mal in die erste Liga und fangen aber unten an und gucken auf den möglichen Relegationsgegner aus der ersten Liga. Der erste FC Heidenheim wird es Stand jetzt wahrscheinlich. Mhm. Bochum und Kiel auf jeden Fall nicht. Denn die beiden Teams sind am Wochenende abgestiegen. Bochum verlor zu Hause 1-4 gegen Mainz und Kiel zu Hause 1-2 gegen Freiburg. Und vor allem in Bochum war das irgendwie ein total außergewöhnlicher Abstieg, den man so noch nicht gesehen hat. Ne? Die Fans haben die Mannschaft schon während des Spiels, als klar war, das wird nichts mehr, schon wirklich gefeiert und große Gänsehaut verursacht. Und das gab es dann auch nochmal nach dem Spiel, vor allem als der Trainer Dieter Hecking sich das Stadionmikro genommen hat und nochmal sich an die Fans gerichtet hat.
Chapeau. Vom ersten Tag hatte ich das Gefühl, dass hier das Ding kam, der uns leider nicht gelöst. Dafür entschuldige ich mich bei euch.
Ja, das waren Szenen, die sind auch an dir nicht spurlos vorbeigegangen. Ne?
Nee, da kriege ich direkt wieder Gänsehaut. Das war am Samstag, habe ich ja auch moderiert, als Bochum dann halt wirklich abgestiegen ist. Und allein diese Bilder von den Spielern zu sehen, die da Rotz und Wasser geheult haben. Und man hatte irgendwie das Gefühl, mir würden andere Teams einfallen, die es mehr verdient hätten, runterzugehen. Also ich werde Bochum in der Bundesliga tatsächlich vermissen.
Das ist ein Abstieg, der auf jeden Fall Hoffnung macht. So ein Zusammenhalt, der bringt dich auf jeden Fall schon mal ein großes Stück weiter, als wenn du jetzt mit Frust und Wut irgendwie aus der Saison rausgehst. Es gab auch ein Kompliment vom Gästetrainer, von Bo Henriksen. Der hat gesagt, die Stimmung in diesem Stadion, das war wunderschön. Das ist Fußball, das sind Emotionen, das habe ich noch nie gesehen. Ich kann nur sagen, wow. Mhm. Wenn man Bo Henriksen mit Emotionen beeindrucken kann, dann ja, dann heißt das schon was. Aber auch da müssen wir sagen, der Abstieg dann am Ende auch verdient. Bochum einfach von der Qualität her nicht gut genug für die erste Liga. Hat Dieter Hecking auch selber gesagt, es fehlte dann am Ende doch Qualität und auch ein bisschen Cleverness. Und ja, ich glaube, damit können sie sich auch dann arrangieren in Bochum.
Ich finde, es ist eher überraschend, wie lange die sich noch gehalten haben. Also die hatte ja jeder als erster Absteiger und zwar weit vor dem Saisonfinale auf dem Zettel. Und Dieter Hecking hat es ja wirklich geschafft, da nochmal die Hoffnung zu entfachen, dass es sogar Richtung Relegationsplatz oder sogar direkt im Klassenerhalt gehen könnte. Man hat auch 2 Punkte auf dem Konto, von denen, ja, die ein bisschen anders gewonnen wurden am grünen Tisch. Da kann man natürlich drüber diskutieren. Ich finde es gut, dass das nicht entscheidend war jetzt am Ende. Aber also ja, dieser Verein wird der Bundesliga auf jeden Fall fehlen.
Ja, was es für ein toller Verein ist, zeigt ja auch, dass Dieter Hecking weitermacht. Das hat er eigentlich nicht nötig, mit in die zweite Liga zu gehen. Aber er will dann eben da beim Neuaufbau helfen. In Kiel gab es ähnliche Szenen wie in Bochum. Kiel hatte sich ja am Saisonende nochmal aufgebäumt. Aber sie waren ab dem 3. Spieltag durchgehend auf dem Abstiegsplatz. Und ich finde, da gilt das Gleiche. Und Marcel Rapp, der Trainer von Holstein Kiel, hat auch gesagt, ein Abstieg von Holstein Kiel ist das Normalste auf der Welt.
Aber dann war es trotzdem so, in diesem Spiel waren sie ja auch nah dran. Das hätten sie ja auch gegen Freiburg gewinnen können.
Ja.
Aber da fand ich es auch super stark von Freiburg, dass die sich am Ende dahingestellt haben, als die Kieler ihre Runde nochmal gedreht haben und applaudiert haben.
Mhm.
Dass man einfach das nochmal wertschätzt. Das war die erste und erstmal einzige Saison von Kiel in der Bundesliga. Und ja, sie waren die Schießbude, aber sie haben ja auch diesen Rekord mit den Auswärtsspielen, in denen sie immer getroffen haben.
Ja. Also auch Hut ab vor einer tollen Saison. Und da müssen wir aber sagen, Kiel und Bochum am Ende natürlich auch ohne Hoffnung, weil Heidenheim über ihn in der Tabelle 3:0 bei Union Berlin gewonnen hat. Erster Bundesliga-Doppelpack von Adrian Beck, und beim 1. FC Heidenheim müssen wir jetzt auch erstmal sagen, was geht da denn? Also aus den letzten 3 Spielen 7 der 9 möglichen Punkte geholt, zuletzt 3-mal ohne Gegentor, und direkt davor hatten sie gegen die Bayern verloren. Also es ist besser, wenn man gegen die Bayern verliert.
Ja,
ne?
Kann man mal bei Bochum. Ja, das stimmt. Ich finde es krass, dass sie es wieder geschafft haben, 0 zu spielen ohne Kevin Müller. Das ist ja dann halt schon mal stark, dass du sagst, unsere Defensive ist nicht in der Top-Besetzung, wir schaffen es trotzdem. Man muss auch sagen, Union hat es jetzt nicht so ganz schwer gemacht. Aber klar, wenn du halt seit Wochen den Klassenerhalt sicher hast, dass irgendwann der Punkt kommt, wo du es vielleicht ein bisschen gemütlicher angehst, ist ja dann auch verständlich.
Und Heidenheim ist jetzt in der Form natürlich überhaupt kein angenehmer Relegationsgegner, weil es eine Mannschaft im Aufwind ist. Du hast ja auch dann manchmal Relegationsteams, die noch runterfallen, die also aus dem Negativlauf kommen. Die sind dann einfacher in der Relegation zu bespielen als ein Heidenheim, das jetzt diesen Lauf hat. Vielleicht wird es auch Heidenheim gar nicht.
Ja, das wollte ich nämlich jetzt gerade sagen. Also es ist ja eigentlich nur noch rechnerisch möglich, dass Heidenheim da noch von dem Relegationsplatz runtergeht. Und dann denke ich mir, eigentlich ist das gut, dass du nicht in den letzten Spieltag reingehst mit der Hoffnung, ey, wir müssen nur 1 Punkt mehr holen als XY und dann können wir sogar noch den direkten Klassenerhalt schaffen, sondern dass du dich jetzt schon damit befassen kannst, wer denn in dieser zweiten Liga dann am Sonntag auf den Relegationsplatz springt oder bleibt.
Aber Moment, lass uns mal rechnen. Hoffenheim ist ja theoretisch auch noch gefährdet. Hoffenheim hat 2-2 in Wolfsburg gespielt, hat 3 Punkte mehr als Heidenheim und eine um 6 Tore bessere Tordifferenz.
Ja.
Hoffenheim spielt am letzten Spieltag gegen die Bayern und Heidenheim gegen Bremen. Das heißt, ein Spiel muss 3-0 ausgehen, das andere 4-0. Das ist ja jetzt nicht total unrealistisch.
Es ist nicht total unrealistisch. Es kommt ein bisschen drauf an, wen die Bayern da hinstellen, wie ernst sie das Spiel noch nehmen gegen Hoffenheim jetzt, wo halt auch die Meisterfeier ja im Prinzip schon stattgefunden hat. Also die eigentliche Feier wird dann erst nach dem Spiel stattfinden, aber die Schalenübergabe, es wurde schon sehr viel Bier verschüttet und konsumiert, gehe ich mal davon aus.
Und es wurde nach Ibiza geflogen bei den Bayern.
Das ist dann halt so die Frage, auch also wirklich, ob du da dann halt komplett junge, motivierte Spieler hinstellst, die sich nochmal zeigen wollen. Und ob Hoffenheim vielleicht schon mit dem Kopf so weit ist, naja, uns kann nichts mehr passieren, dann könnte ich mir vorstellen, dass sie abgeschossen werden. Aber Heidenheim muss halt auch nochmal dann 3 Tore zum Beispiel machen.
Ja, St. Pauli können wir aber sagen, sind so gut wie gerettet. Das ist zwar rechnerisch auch noch möglich, aber die St. Paulianer haben eine um 13 Tore bessere Tordifferenz als Heidenheim. Und das hat man jetzt auch beim Jubel gemerkt.
Gegen Bochum.
Ja, genau. Und das hat man jetzt auch beim Jubel gemerkt von St. Pauli beim 2-2 in Frankfurt. Die wussten auch, nee, wir haben es geschafft.
Hat mich gewundert, dass sie gejubelt haben, weil ich glaube, ich würde, auch wenn rechnerisch noch was möglich ist, dann abwarten, bis es absolut sicher ist. Sie waren ja zwischendrin mal 2-1 vorne. Damit wären sie ja gerettet gewesen. Aber ja, 13 Tore, wie gesagt, St. Pauli spielt gegen Bochum. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass sie dazu Schießbude werden.
Ja, und du hast eben vor der Aufnahme auch schon gesagt, das wäre auch so dermaßen unverdient, wenn St. Pauli
voll
da noch mit reinrutschen würde.
Voll, weil ich finde, das ist halt von den Aufsteigern ja jetzt sowieso, weil Kiel ja auch wieder runtergeht. Aber ich finde, von den Teams im Tabellenkeller, St. Pauli einfach am stabilsten. Super schwierig zu bespielen gewesen, auch für die Top-Teams. 1-2 Entscheidungen, würde ich sagen, sind auch gegen St. Pauli gelaufen. Also das, ich hätte es nicht fair gefunden, wenn die nochmal runtergehen. Vor allem, wenn du als Aufsteiger defensiv so gut bist und irgendwie die drittbeste Defensive hast.
Ja.
Und wenn du dann jetzt noch jemanden hättest, ich habe bei dem Spiel gegen Frankfurt auch gedacht, wenn der Gilavogi die ganze Zeit fit gewesen wäre, wer weiß, ob St. Pauli dann überhaupt noch Sorgen gehabt hätte.
Ja, sie hatten einige Verletzungsprobleme, ne?
Das
da waren,
auch,
waren ja viele dabei.
Jetzt ja auch wieder, ja.
Sie haben es immer gut kompensiert und haben dann also in der kommenden Saison wieder das Derby gegen den HSV.
Ja.
Dieses 2:2 von St. Pauli in Frankfurt bringt uns zum Kampf um die Champions League, die auch in einem sehr, sehr spannenden Finale gipfeln wird. Wir schauen mal auf die Tabellenkonstellation, die jetzt vor dem letzten Spieltag herrscht. Es ist also so, dass drei Teams sich um zwei Plätze streiten. Frankfurt ist Dritter, Freiburg ist Vierter, Dortmund ist Fünfter. Frankfurt 57 Punkte, Freiburg 55 und Dortmund hat 54 Punkte. Das heißt, Frankfurt ist tatsächlich dann doch noch gefährdet. Wären Sie schon sicher in der Champions League geglaubt?
Ja, also beziehungsweise unser Kollege Jens ja nicht. Der hat ja gesagt, im Winter haben sie die Champions League verkauft. Und da musste er lange drauf warten, dass er vielleicht doch noch recht hat mit der Aussage. Aber ja, also das ist halt auch krass. Die haben in den vergangenen Wochen auch ein bisschen nachgelassen. Vielleicht waren sie sich auch sicher. Aber also ja, es sah jetzt nicht nach komplett gemütlichem Auslaufen aus, sondern sie haben halt auch gegen ein gutes St. Pauli gespielt.
Frankfurt war seit dem 9. Spieltag immer unter den Top 4, das heißt immer auf dem Champions League Platz. Das wäre für mich fast die größte Enttäuschung, wenn sie es jetzt nicht schaffen würden.
Was ich halt richtig schön finde, ist, dass Frankfurt und Freiburg ja am letzten Spieltag gegeneinander spielen.
Ja.
Und dass das Unentschieden nicht für beide reicht. Also dass sie dann schon gucken müssen, was Dortmund macht, und wenn Dortmund gewinnt, ist das Team, das gewinnt halt auch in der Champions League bei Frankfurt und Freiburg. Das finde ich halt richtig geil, dass du das eben nicht sagen kannst, ey, 0:0 ist für uns beide okay.
Ja, aber man hat es in der eigenen Hand, genauso wie eben Freiburg auch. Freiburg kurz vorm ersten Champions League-Einzug der Vereinsgeschichte, haben 2:1 in Kiel gewonnen. Vincenzo Grifo, so ein bisschen sowas wie der MVP bei den Freiburgern, bereitete das 2:1 von Höhler vor und hat nach dem Spiel der Mannschaft was gesagt.
Das habe ich den Jungs gesagt, dass wir uns das verdient haben, diese Saison. Wir haben 55 Punkte, die hat uns keiner geschenkt, es ist nichts geklaut. Das habe ich gesagt. Und ja, diesmal hat nicht der Trainer was gesagt, sondern ich.
Vielleicht kriegen sie am letzten Spieltag dann auch noch eine positive Tordifferenz, weil momentan ist die bei -2.
Bei -2 wäre auch historisch, mit einer negativen Tordifferenz dann in die Champions League einzuziehen. Aber auch da nochmal Hut ab. Freiburg mit der jüngsten Startelf der Saison jetzt in Kiel bei so einem wichtigen Spiel. Also verdient haben sie sich das. Das muss man schon mal sagen.
Das absolut.
Ob das gut wäre für einen Sportclub, in einer Champions League zu spielen, das steht auf einem anderen Blatt.
Ja, aber mit der Saisonleistung, da du stehst verdient unter den Top 4 und ich glaube, du bleibst auch unter den Top 4.
Wie gesagt, kommt alles ein bisschen drauf an, was zum Beispiel auch Borussia Dortmund dann macht. Die haben jetzt erstmal Leverkusen geschlagen mit 4:2. Und die beeindruckende Serie fortgesetzt. Der BVB mit 4 Siegen in Serie, seit 7 Spielen ungeschlagen. Obwohl es jetzt gegen Leverkusen die erste halbe Stunde so aussah, als hätte Leverkusen noch Punkte nötig und nicht der BVB. Also es kann dann auch irgendwie in eine andere Richtung gehen.
Ja, Leverkusen hat halt auch, wollte Xabi Alonso nochmal ordentlich verabschieden beim letzten Heimspiel. Jonathan Tah ja auch weg. Florian Wirtz vielleicht weg. Also die hatten auch was auf dem Zettel. Die wollten schon das Spiel gewinnen. Bei Dortmund fand ich es sehr krass, weil ich finde, dass es dieser neue BVB unter Kovac, nachdem sich das eingespielt hatte, dass du dich von diesen Rückschlägen eben nicht mehr komplett aus dem Konzept bringen lässt, sondern wenn du es 0:1 kassierst, dann machst du halt das 1:1 und dann gehst du in Führung und dann baust du die Führung weiter aus, was ja, finde ich, zu Beginn der Saison ganz oft so war, Rückschläge überhaupt nicht verkraftet, wenn du mit einem Tor vorne warst, dann auf einmal nur noch verteidigt, und das ist jetzt wirklich anders geworden. Und ja, das ist dann auch wieder eine Frage des Selbstbewusstseins, weil Julian Brandt auf einmal trifft, funktioniert. Pascal Groß mega gut in Form in den vergangenen Wochen.
Ist aber gesperrt nächste Woche.
Ist gesperrt. Der hat sich seine 5. Gelbe abgeholt, das ist natürlich bitter.
Und sie haben natürlich einen herausragenden Gregor Kobel hinten drin, auch jetzt
auch
wieder
das, ja,
gegen Leverkusen. Und der hat danach mal die steile Kurve beim BVB erklärt.
Ja, ich meine, es geht extrem viel bei uns. Ich glaube, der Coach hat eine super Arbeit gemacht. Das merkt man extrem klar. Am Anfang ist es immer ein bisschen schwierig, ne? Es braucht ein bisschen Zeit, um alles zu gewöhnen. Aber ich finde, mittlerweile merkt man richtig, dass wir mit einer Spielidee spielen, dass wir an dieser Spielidee auch glauben und uns über das ganze Spiel einfach immer mehr auf dieselbe Wellenlänge kommen. Ich finde, wir werden immer eingeschworener, haben immer mehr Vertrauen und einfach die Abläufe werden normaler für uns. Und von daher, glaube ich, sind wir auf einem überragenden Weg und ja, so geht's weiter.
Letzter Gegner vom BVB ist dann zu Hause Kiel. Und ja, so verrückt es klingt, der BVB ist Fünfter, aber hat es dann schon irgendwie in der eigenen Hand. Man muss dann nur hoch genug gewinnen.
Genau, im Moment 3 Tore schlechter die Tordifferenz als bei Frankfurt.
Ja, und alles ist möglich. gegen Kiel, die sind abgestiegen. Gut, da weiß man nie, ist es gut oder schlecht.
Ja.
Werden wir uns angucken. Fakt ist nur, dass es eben nur noch diese drei Mannschaften in den Champions League schaffen können. Und das gilt aber nicht mehr für Leipzig zum Beispiel. Das ist sicherlich eine große Enttäuschung. Leipzig nicht in der Champions League vertreten nach dem 0:0 in Bremen. Ja, aber einen überragenden Torwart haben sie. Das können wir zumindest schon mal festhalten. Pete Gulaschi, der Torhüter mit den meisten weißen Westen jetzt in dieser Saison. Aber ansonsten, ja, verdient, dass sie es nicht geschafft haben, finde ich. RB.
Vorher, die hätten das Spiel eigentlich sogar verlieren müssen. Du hast den Torhüter gerade schon erwähnt. Und ja, das ist, also die Auftritte, da hat der Trainerwechsel ja gar nichts gebracht. Am Anfang dachte man ja so, dass Scholt Löw das Ruder irgendwie nochmal rumreißt. Aber verdient nicht dabei in der Champions League und ich gehe davon aus, auch nicht im europäischen Geschäft und dann wird der XXL-Umbruch im Sommer stattfinden.
Sie streiten sich mit Mainz eben um Platz 6, beide haben 51 Punkte. Bremen raus aus dem Europarennen, die hatten sich auch noch ein paar Hoffnungen gemacht, die hätten jetzt das Spiel gegen Leipzig gewinnen müssen, aber zu schlechte Tordifferenz. Schade eigentlich, also Bremen, so zumindest Conference League oder so, wäre sicher auch mal schön gewesen.
Ja, wäre schön gewesen, die träumen ja auch schon sehr lange davon und bei Bremen ist es ja wirklich gefühlt immer so, wenn der Klassenerhalt geschafft ist, dann schaut man Richtung Europa und ich kann mir vorstellen, dass das kommende Saison auch nochmal so ist, da ist halt auch so ein bisschen die Frage, wie die Mannschaft dann aussehen wird.
Blicken wir über das egalste Spiel von diesem Wochenende hinweg, Stuttgart gegen Augsburg und machen mal noch Ehre, wem Ehre gebührt. Wir haben noch gar nicht über den deutschen Meister gesprochen. Der FC Bayern.
Sehr viel über den deutschen Meister, aber in dieser Folge noch nicht.
Jetzt hören wir und sehen wir auch noch mal ein bisschen was. Der FC Bayern feiert also seinen 34. Titel nach dem 2:0 gegen Borussia Mönchengladbach. Die Schale wurde übergeben und Thomas Müller durfte sie natürlich in die Luft stemmen. Es war ja sein letztes Heimspiel. Sein 33. Titel in 25 Jahren FC Bayern in seinem 750. Pflichtspiel. Und das war natürlich Anlass für Thomas Müller, danach auch eine Rede zu halten.
Ich wollte mich bei den Menschen bedanken. Bei den Menschen, die Radio Müller auch über all die Jahre auch ausgehalten haben. Es ist nicht immer ganz einfach mit mir. Ich kann auch relativ anstrengend sein. Am Ende immer mit einem Augenzwinkern. Ich mag Menschen sehr, auch mit denen ich manchmal hart diskutiere. Und wenn ich so überlege, was ich vermissen werde, natürlich dieses Gefühl, wenn du ein Tor schießt in so einem vollen Stadion, das ist unbezahlbar, das kann dir keiner geben, auch danach nicht. Aber vor allem die Begegnungen mit Mitspielern. Wenn ich da aus der Kabine so ein bisschen überlege, was zu erzählen gibt, angefangen mit Frank Ribéry, der dir die verschwitzten Socken nach dem Training ins Gesicht werfen wollte. Mich hat er Gott sei Dank mit irgendwelchen stinkigen Fischen im Koffer verschont. Oder die neue Generation, Chomu, und so weiter, die dir am Anfang der Saison schon erzählen wollen, wer NBA-Champion wird und was sie selber für krasse Moves drauf haben.
Ja, ich werde es vermissen.
Ich werde es auch sehr vermissen, aber wer weiß, wenn er irgendeinen anderen Job bei den Bayern übernimmt, vielleicht stellt er sich ab und zu noch ans Mikro.
Also er ist auf jeden Fall einer der größten deutschen Fußballer auf und vor allem eben auch neben dem Platz. Und jetzt habe ich irgendwo gehört, die spielen ja noch gegen Hoffenheim im letzten Spiel. Bitte Thomas Müller nicht mehr spielen lassen. Das wäre ein sehr unwürdiges Ende dann. Letztes Spiel.
Ja,
das,
eigentlich ist es doch schön, dass diese Bilder in Erinnerung bleiben, wie er. Sie haben das Spiel auch noch gewonnen. Also besser hätte man sich den Tag ja gar nicht ausmalen können.
Ja, er hätte noch treffen können. Das wäre noch schöner gewesen.
Das stimmt. Er war auch kurz davor, aber ja, das war ihm dann nicht mehr vergönnt. Das stimmt. Vielleicht will er sich aber auch in Hoffenheim dann mit einem Treffer verabschieden. Ja, ich will es auch nicht sehen.
Es wurde auf jeden Fall viel gefeiert. Die Partynacht ging bis für Müller bis 2.52 Uhr, habe ich im Partyprotokoll gelesen. Findest du nicht lang?
Ich finde,
vielleicht hast du noch eine längere Partyausdauer.
Der hat ja ungefähr mein Alter. Ich hätte jetzt schon gedacht, dass er nach seinem letzten Heimspiel mindestens bis zum Morgengrauen feiert.
Der Trainer ist länger geblieben, habe ich gelesen. Kompany hatte mehr Feierausdauer und dann sind sie ja nach Ibiza geflogen, habe ich eben schon gesagt. 13 Spieler, unter anderem Thomas Müller, Neuer war dabei, Kane mit Bodyguard. Was halten wir denn jetzt davon? Das wurde letzte Woche verboten, weil es sich nicht gehört, mitten in der Saison, weil es noch um was geht. Und das hat sich ja nicht geändert. Das Spiel gegen Hoffenheim ist ja immer noch ausschlaggebend im Kampf um die Relegation.
Aber das wurde doch, glaube ich, vor dem Spiel vergangene Woche gegen Leipzig schon verboten. Und da ging es ja wirklich noch darum. Also da hätten sie ja selbst mit einem Sieg die Meisterschaft klar machen können, haben sie dann ja eh nicht gemacht und sind ja dann erst Sonntagsmeister geworden. Aber ich glaube, das Verbot gab es schon vorher, als die Meisterschaft noch gar nicht klar war.
Aber warum machen sie das nicht nach dem letzten Spiel? Diese Club-WM ist erst, wann ist sie, Mitte Juni oder so?
Vielleicht konnte man den Flug nicht länger nach hinten schieben. Ja, wahrscheinlich, weil alle Spieler nach der Saison dann mit ihren Frauen, Freundinnen, Kindern, Eltern in Urlaub fliegen wollen.
Ob das bei Thomas Müller auch so ist, ich will jetzt hier nicht die Boulevardkiste aufmachen.
Ja, seine Frau war nicht
im Stadion. Die war nicht im Stadion, nur nicht auf der Party danach. Aber die Diskussion darüber, die gehört nicht hierher. Ja, wir sind am Ende angekommen, Anne, von dieser Episode. Ein Bundesliga-Wochenende steht ja noch an. Du hast gesagt, du bist richtig wehmütig, dass es schon zu Ende geht.
Ja, ich habe schon, das vergangene Wochenende war für mich so, als ich mich darauf vorbereitet habe, dachte ich, es ist immer die schönste Zeit, wenn sich so Dinge entscheiden können, wenn es spannend ist, wenn du auch mit Spielen mitfieberst, bei denen du jetzt irgendwie keine Emotionen normalerweise drin hättest und dann ist vorbei.
Aber ein Wochenende haben wir ja noch.
Ja.
Da werden wir am Donnerstag ein bisschen genauer drauf gucken, denn ein paar Entscheidungen, die stehen noch aus. Verabschieden möchten wir uns heute aber nochmal mit Thomas Müller. Der hat das am Samstag im Stadion nämlich mit einem Witz gemacht. Und das gibt's für euch jetzt nochmal und wir hören uns am Donnerstag.
Servus, wie er gesagt hat.
Ja. Also seht's mir nach, Humor ist ja sehr individuell. Ich habe nach einem Witz gesucht, für Abschiede. Und habe da keinen geeigneten gefunden, der mir gefallen hat. Dann habe ich eine Zündstufe mehr gesucht über Beerdigungen. Der Vater liegt im Sterben zu Hause. Die drei Kinder stehen an seinem Bett. Auf einmal duftet es nach seinem Lieblingskuchen aus der Küche, den die Mama gerade zubereitet. Dann sagt der Vater: Sohn, bring mir bitte noch mal ein Stück von meinem Lieblingskuchen. Das wäre mein letzter Wunsch. Dann kommt er aus der Küche wieder, ohne Kuchen. Sagt der Vater: Ja, was ist jetzt los? Ja, die Mama hat gesagt, er ist für nach der Beerdigung. Also, Servus!